Deutschlandfunk Kultur Interview.
In Genf tagt der Weltklimarat und morgen um 11 wird ein Bericht vorgestellt, der sich mit dem Thema Landnutzung beschäftigt und Klimawandel. Und es wird ganz interessant sein, was da drin steht, denn der Anteil der klimaschädlichen Emissionen aus der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und auch anderer Landnutzung, der beträgt ein Viertel. Also ein Viertel der klimaschädlichen Emissionen kommt aus diesem Bereich. Daher mal ganz global, Frau Klöckner, die Frage: Wie kann denn die Landwirtschaft ihrer Verantwortung in Sachen Klimaschutz gerecht werden?
Sie kann, sie muss und sie macht es auch. Die Landwirtschaft hat ja einen ganz besonderen Aspekt, den zum Beispiel der Energiesektor, Verkehr oder Industrie überhaupt nicht hat. Das sind Emittenten, die versuchen, weniger auszustoßen. Die Land- und Forstwirtschaft hat einen Vorteil, sie bindet auch noch CO2. Also im Boden oder zum Beispiel in den Wäldern, hätten wir unsere Wälder nicht, hätten wir nochmal 14% mehr CO2-Ausstoß. Und das heißt für uns am Ende, ich sage jetzt mal für mein Ressort und für die Landwirtschaft, die Landwirtschaft leidet ja auch unter dem Klimawandel. Sie ist Mitverursacher, teilweise nur ein Bruchteil, muss man sagen, weil es gibt ja auch unterschiedliche Zahlen dazu. Wichtig ist, dass wir zum Beispiel im Boden Humusaufbau viel strukturierter betreiben. Deshalb sitze ich auch an einer Ackerbaustrategie, die ich in diesem Jahr vorstellen werde. Dazu gehört auch, dass wir weniger Torf abbauen für den Gartenbau und ihnen Alternativen bieten, denn dadurch wird CO2 freigesetzt. Wir brauchen wieder Vernässung zum Beispiel der Moore. Unglaublich viel CO2 ist freigesetzt worden, aber das immer im Gesamtkonzept und nicht um die Leute vor den Kopf zu hauen. Und beim Wald ganz klar. Die Bäume, die jetzt weggefallen sind, sagen wir mal durch Waldbrände, wir haben im vergangenen Jahr rund 3.300 Fußballfelder Wald verloren und haben jetzt 110.000 Hektar Wald, der durch Sturm, der durch auch Borkenkäferbefall einfach weg ist. Und dadurch ist auch eine CO2-Senke weg, grüne Lunge. Ja.
Über den Wald wollen wir gleich sprechen. Sie haben jetzt eigentlich ganz klug geantwortet. Sie haben nämlich gesagt, inwiefern die Landwirtschaft dazu beitragen kann, CO2 zu binden, durch Humusaufbau, durch Torf, der CO2 auch bindet. Mhm. Aber die Frage ist ja trotzdem, wo trägt die Landwirtschaft dazu bei, Emissionen eben in die Luft zu schicken? Und da muss man ja schon auch sagen, dass durch Düngung oder auch durch die Kuhhaltung, also nämlich wenn die Kühe nämlich ihr Gras Methan verdauen, genau.
Wir Menschen auch.
Auch die Menschen, ja. Aber die Kühe durchs, man muss sagen, Furzen und Rülpsen werden sie weiterhin Methan in die Luft bringen. Und das kann man ihnen ja natürlich auch nicht verbieten und nicht austreiben.
Aber man kann es ändern, dennoch. Also erstmal sind es Organismen. Und wer lebt und wer im Übrigen Nahrungsmittel produziert, der wird immer auch emittieren. Das muss man auch ganz klar sagen, das sind unsere Mittel zum Leben. Und wenn wir jetzt mal auf die Tiere schauen oder Tierbestände schauen, die Tierbestände haben abgenommen, Schweine zum Beispiel mehr als 4% oder Rinder, gerade von denen wir ja auch reden in den vergangenen 20 Jahren. Der Rinderbestand in Deutschland ist um 20% zurückgegangen. Aber das Interessante ist, ich habe mir das mal in Neuseeland angeschaut, aber auch bei unseren Wissenschaftlern, es hängt auch davon ab, wie man zum Beispiel die Tiere füttert, also welcher Methanausstoß dann auch kommt. Also wie ist der Futtermitteleinsatz, welche Enzyme sind dabei? Also zum einen kommt es zur Reduktion des Viehbestandes, aber es kommt auch auf die Art und Weise, wie die Tiere gefüttert werden.
Ja, also insofern kommt es doch auch darauf an, dass vielleicht ökologischer gearbeitet wird in den Ställen.
Naja, was heißt ökologischer? Kuh ist erstmal Kuh und Organismus ist Organismus. Die Frage ist ja, was Sie darunter verstehen, ob die Kuh jetzt Auslauf hat oder im Stall ist. Selbst das kann ja noch einen Unterschied machen. Wenn sie draußen ist, emittiert sie ganz anders, als wenn im Stall selber nochmal andere Technik eine Rolle spielen wird.
Also es hat aber Sie haben ja eben auch das Futtermittel angesprochen. Da dachte ich eigentlich so, da macht es, sagten
das hat
Sie,
damit
einen Unterschied.
Ja, aber das hat jetzt nichts mit konventionellem oder ökologischem Futter zu tun, sondern mit der Zusammensetzung des Futters. Das hat auch etwas mit gewissen Enzymen zu tun, mit der Aufspaltung im Kuhmagen. Also das hat auch viel mit Wissenschaft zu tun.
Ich verstehe. Jetzt gibt es natürlich viele, die sagen, es hat auch mit den Agrarsubventionen zu tun. Es wird ja geschätzt, dass im Jahr 2015 in den OECD-Ländern 100 Milliarden Dollar für potenziell naturschädliche Agrarsubventionen ausgegeben wurden. Braucht es da nicht doch einen Systemwechsel?
Schauen wir uns mal die vergangenen Jahre an. Das sind ja so Schlagworte. Agrarwende, Systemwechsel und meist von Leuten auch, die sich ja gar nicht so wirklich die Mühe machen, sich intensiv damit zu beschäftigen, sondern ihrem guten Gefühl einen Gefallen tun wollen. Gehen wir mal wirklich rein. Wenn wir sagen Agrarwende, heißt das zurück zu dem, wo wir herkommen. zum Beispiel.
Fragen Sie oder sagen Sie?
Nein, ich sage das. Dann heißt es ja, wenn wir da zurückgehen, dann gehen wir in die dunklen kleinen Anbindehaltungsställe, die wollen wir nicht wieder haben. Oder dann gingen wir auch zurück, wo nur auf Masse produziert werden würde und dafür gezahlt wird, ohne dass es Umweltleistungsansprüche gibt. Also wir sind mitten im Wechsel drin. Schauen wir uns die europäische Agrarpolitik an und die, die jetzt vor uns steht. Ich kämpfe dafür innerhalb der EU, dass wir nach 2020 Zahlungen für die Landwirtschaft, die zum Beispiel Mehrkosten ausgleichen soll, damit sie auch wettbewerbsfähig bleibt, dass die gebunden und noch stärker gebunden werden an Umwelt, an Klimaschutzleistungen. Ich bin auch der Meinung an Tierwohlleistungen. Weil das ist eine öffentliche Erwartung an die Landwirtschaft, eine gesamtgesellschaftliche, und die muss auch ausgeglichen werden, denn ansonsten wird die Produktion hier auch nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Also da ist sehr, sehr was im Wandel. Erschreckend ist natürlich auch, wenn wir uns umschauen auf dieser Welt, wir wollen zum Beispiel, wir kommen ja nachher zum Wald, aber das, was wir aufforsten, wird woanders leider abgeholzt.
Ja, in der Tat, global gesehen ist es ein großes Problem. Kleine Bemerkung noch, die Benediktinerabtei Plankstetten hat vor 25 Jahren die Landwirtschaft von konventionell auf biologisch umgestellt und ist heute ein schönes Interview zu lesen mit dem Mönch, der das also verantwortet hat und der da doch immer noch ist, und der sagt, wer die Schöpfung so ausbeutet wie die konventionelle Agrarwirtschaft, der tritt den Herrgott mit Füßen. Wir schaden uns selbst damit.
Aber da muss ich auch sagen, man tritt den Herrgott auch mit Füßen, wenn man Menschen verhungern lässt. Wir haben 800 Menschen auf dieser Welt, die hungern. Über 2 Milliarden sind mangelernährt. Und wir leben hier in einem gewissen Luxus, und wer im Kloster lebt, ist auch in einer teilweise anderen Welt, was ich auch sehr unterstütze, ist eine freie Entscheidung. Nur wir müssen schon klar sehen, wir werden bis zum Jahr 2050 2 Milliarden mehr Menschen auf dieser Welt sein, die satt werden wollen.
Ja, und aber dass so viel Dürre herrscht, hat natürlich auch wieder mit dem Klimawandel zu tun und damit zu tun, dass wir die Erde sehr ausgebeutet haben.
Ja, aber ich glaube, wir müssen schon abschichten, wie wir jetzt auch vorgehen. Ich bin in der Sahelzone gewesen, in Namibia gewesen, in Ruanda. Ich habe mir verschiedene Länder, afrikanische Länder auch angeschaut. Zum einen ist es so, gerade in der Sahelzone merkt man sehr, sehr stark den Klimawandel und auch mangelnde Erntesicherung und Erntesicherheit. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, wie wichtig es ist, dass wir auch aus einem Hektar auch nachhaltig einen gewissen Ertrag auch erzielen. Und da muss die ökologische Landwirtschaft effektiver werden und die konventionelle nachhaltiger. Und beide Wirtschaftsweisen haben sich ja in den vergangenen Jahren angenähert. Das heißt, die Wirtschaftenden sind schon viel weiter als diejenigen, die vielleicht noch ideologische Debatten führen. Und wir brauchen den Ausgleich und die Versöhnung und nicht dieses Gegeneinander, denn das sind alles Menschen, die stehen zu anderen Tageszeiten auf als wir und die schuften auf dem Acker und im Keller und im Stall, damit wir unsere Mittel zum Leben haben.